Radio Stadtfilter.
Stadtfilter.
96,3 MHz.
6. Dezember, 7:30 und 1,5 Minuten, Radio Stadtfilter. Der digitale Sammy Klaus ist im Anmarsch.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Und er verteilt Geschenke und Fitze an die Protagonisten in der digitalen Welt. Das ist die grosse, die epochale, die traditionsreiche Top- und Flop-Sendung von der Digitalredaktion. Wir küren die besten Gadgets und die gelungensten Softwareprogramme. Wir loben Webdienste und digitale Inhalte. Und wir bestimmen die Aufsteiger und die Absteiger vom Jahr 2011. Wir, das ist Digitalredaktion, nicht ganz vollständig an dieser Sendung machen. Mit dem Mege, dem Markus Leng und ich. Mein Name ist Matthias Schüssler. Und weil wir jetzt nicht alles in einer halben Stunde eingebracht haben, was wir euch da wollen, urteilen und beurteilen, haben wir die Sendung in zwei Teile aufgeteilt. Und dann hat immer noch nicht alles Platz gehabt. Und darum gehören dir die Absteiger und unsere Kategorie von der digitalen Inhalt nur im Podcast. Den Podcast findet ihr auf www.stadtfilter.ch unter Podcasts Digital. Am besten abonniert ihr den gerade mal schnell im iTunes oder im Podcatcher von eurer Wahl. Und wenn ihr Reaktionen live in die Sendung habt, dann schickt mir die per Twitter und dem Gartenhag-Tag Stadtfilter. Im Podcast geht's jetzt los, da hört ihr die ganze Gala ungeschnitten. Wir sitzen hier in trauter Runde, das Team vom Digital-Magazin, wobei in einer Rumpfformation, der Markus Leng zu meiner Rechten, der Mege mir gegenüber und die anderen Herren sind verhindert. Da ist wieder das grosse, traditionsreiche Jahresendspiel. Wir schauen zurück, wir küren Tops und Flops, loben Aufsteiger und verdammen Absteiger. Und wir legen, glaube ich, gerade los mit dem Gadget Top. Wer will anfangen?
Jetzt muss ich anfangen. Ja, mein Gadget Top, ich weiß nicht, vielleicht nehme ich dir das schon voraus, ist der Kindle Touch.
Ah.
Ja, und das hat ein bisschen einen Eigennutz da dahinter. Also ich habe ihn eigentlich gestern jetzt
bekommen. Ah, okay.
Und finde ihn mega cool. Und darum ist das eigentlich zu meinem Gadget Top geworden.
Jetzt müssen wir aber nochmal auf die Sprünge helfen. Der Kindle Touch, was ist jetzt das genau? Die haben doch verschiedene neue Gerätschaften rausgebracht.
Ja, also in Europa ist es eigentlich relativ einfach. Dort gibt es eigentlich nur einen und den gibt es nicht. Aber Digitec hat den. Und der Witz daran ist, es ist wirklich ein E-Book-Reader, der auf dieser E-Ink-Technologie basiert, aber du kannst drauf langen.
Ah, okay.
Das ist so der grosse
Also nicht, es gibt ja noch so ein Kindle Android-Dings.
Ja, das ist der Kindle Fire. Nein, weil aber das ist dann ja nicht E-Ink und das ist mir wichtig.
Ich habe gehört von Leuten, die gerade den Touch irgendwie schlecht finden, weil er irgendwie, man blättert viel aus Versehen um, wenn man einfach nur so drauf langt und der Einschaltknopf sei nicht mehr so gut und so. Du kannst die Kritik nicht teilen.
Also ich habe vorher kein Kindle gehabt, muss ich sagen, aber der Einschaltknopf bei meinem Kollegen sieht genau gleich aus. Und wenn man halt auf den Bildschirm toucht, so what? Also ich meine, also selber geschuldet, sorry. Also ja, nein, kann ich
also
eigentlich nicht
anvollziehen. Das ist ein Bedienerfehler in dem Moment.
Ja.
Was zeichnet denn der so aus, dass der dein Top-Gadget ist, außer dass du nicht erst gerade bekommen hast? Was
ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, um das jetzt gerade so nüchtern zu beurteilen. Aber also ich bin schon länger am Liebäugeln mit ihren und so mit Tablet oder was auch immer. Und bin irgendwann so zum Schluss gekommen, dass ich eigentlich eh immer den Laptop brauche, wenn ich mehr machen will, als lesen. Und ich habe gefunden, so ein E-Ink, das finde ich einfach mega spannend. Ja. Für die Augen, für im Bett zu lesen. Das ist eigentlich so der Grund, warum ich mir den dann gekauft habe.
Dezidiertes Lesegerät finde ich auch eine gute Sache. Markus, dein Gadget? Top.
Ja, ich habe mich schwer tun mit elektronischen Gadgets. Ich habe das Gefühl, die hätte es alle schon letztes Jahr gegeben, als wir so in den Sinn gekommen sind. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass ich kürzlich eins gesehen habe, das ich cool finde. Das heisst iWood. Das ist ein Holzlaptop. Den kann man aufklappen, da hat es zwei Wandtafeln drin. Und dort, wo das Touchpad wäre, unten in der Mitte, dort hat es Platz für ein paar Kreiden. Ist also mehr so ein Kinderspielzeug. Ist nicht wirklich elektronisch, sieht aber aus wie ein richtiger Computer. Der iWood. Super.
Ja, sehr. Soll ich jetzt nicht etwas sagen? Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Ja, also ich habe mich schwer mit elektronischen Gadgets. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich alles schon letztes Jahr gegeben und habe mich dann da nicht wieder
nichts auf den Stiefel lassen. Ich habe ein neues Gadget-Top, ist, glaube ich, letztes Jahr auch schon angekündigt gewesen, aber erst dieses Jahr rausgekommen, nämlich Fuji Finepix X100. Das ist so eine auf Retro gestylte Kamera, sieht von weitem aus wie eine Leica, ist aber keine, ist auch nicht ganz so teuer, ist allerdings immer noch teuer genug. 1200 Stutz ungefähr, ich habe sie darum nicht gekauft, nur so als Zweitkamera oder als Nebenbeikamera ist mir dann also doch ein bisschen zu viel gewesen. Außerdem hat sie auch noch so ein bisschen Marotten bei der Software gehabt. Also da muss es noch ein, zwei Firmware-Updates geben. Hat es vielleicht auch gegeben inzwischen. Aber es ist so eine Kamera eigentlich für Street Photography, also so eine klein, kompakt, leislig, wo man so unauffällig kann die Leute fotografieren auf der Straße, ohne dass die das merken. Sie hat eine Festbrennweite, 35 mm Blende 2. Und ja, das Lustigste ist eigentlich der Hybridsucher. Also du hast einen optischen Sucher, wo aber so ein LCD-Display kann überblendet werden. Also du siehst dann zwar optisch raus, also vorne durchs Loch von der Kamera siehst raus, hast aber so Einblendungen, hast zum Beispiel einen Horizonten künstlichen, siehst deine Aufnahmeparameter und wenn du das Foto machst, dann wird sofort die optische Ansicht durch das LCD überblendet und dann siehst du das Foto, das du gemacht hast. Also das ist so ein bisschen Science-Fiction-mässig noch lässig. Und ich habe wahnsinnig gerne mit dieser rumgespielt, brauche die aber eigentlich dann doch nicht und habe sie darum nicht gekauft. Aber
Street-Photography, das ist im Moment so ein Thema. Also das ist wirklich der Witz da, dass du eigentlich den Leuten, die du fotografierst, nicht zeigst.
Ja, genau. Also da gibt's, gut, es gibt zwei Varianten. Es gibt die Variante, wo du die Leute fragst oder wo du sie hinten fragst. Aber Candid Street Photography ist verdeckt. Und das ist gerade, eben sobald du den Leuten sagst, darf ich ein Foto von ihnen machen, dann fangen sie an zu posieren und stehen an und tun ihr ein künstliches Grinsen aufsetzen. Das ist langweilig, oder? Und darum kannst du die Kamera verdeckt machen. Und dann ist natürlich so der Witz dabei, genau die lustigen, natürlichen, echten Momente einzufangen, die du nie könntest inszenieren. Das ist das Lässige daran. Ist eine lässige Disziplin. Also ich glaube, mit einer richtigen Leica, mit einer Messsucherkamera ist es noch ein bisschen besser, aber mit dieser X100 kann man das, glaube ich, auch schon ganz gut praktizieren.
Genau, du musst auch schauen, was du nachher mit diesen Bildern machst. Solange es bei dir bleibt, ist es kein Problem.
Ja,
wenn du irgendwo überall möchtest hochladen, weil es so geile Fotos sind.
Veröffentlichen
wird es schwierig. Dann müsstest du was sagen, oder?
Ja.
Du musstest offiziell...
Genau, also ja. Solltest du machen, gibt, was du willst, aber musst dich dann nicht wundern, wenn die Leute wütig werden.
Es gibt Fotografen, die das nicht machen. Und wenn du, glaube ich, einen genug guten Namen hast, dann musst du das auch nicht machen. So als Amateur und alles in Flickr stellen oder Bilder verkaufen, das wird natürlich dann schwierig. Das ist auf jeden Fall so. Aber sonst würde ich sagen, was man immer noch machen kann, ist natürlich die Leute hinten rein fragen. Wenn man kommerzielle Interessen hat, müsste man das natürlich auch.
Also einer, der über den Fußgängerstreifen läuft, dem musst du dann hinten reinrennen.
Ja, ja, oder so mit dem Blasrohr, so irgendwie das Model-Release in den Dreischiessen. Ja gut, gehen wir doch zu den Gadget-Flops. Wer will anfangen? Maggie, du wieder?
Ja, aber ich habe nichts. Das ist wirklich, glaube ich, die einzige Kategorie, wo ich nichts habe.
Ja, wirklich?
Ja.
Ja, bei mir hat es auch jenstes.
Ja, nein, ich habe immer nichts. Also, ich habe die dann auch nicht gekauft, weil ich es schlecht und dann so. Nein, sorry, ich gebe es gerade weiter.
Ja, also ich habe eins, und zwar hat es doch mal so Chromebooks angekündigt gegeben. Und zwar Google hat ja das Betriebssystem Chrome OS angekündigt und hat dann auch Chromebooks bauen lassen.
Also die gibt es, ja.
Ja, von zwei Firmen, glaube ich. Und die haben die Anfangsjahr oder dieses Jahr haben die angefangen zu verkaufen und haben irgendwie so knapp 30'000 davon verkauft mittlerweile. Man hat es, glaube ich, auch in der Schweiz können kaufen für relativ wenig Geld. Das sind ja eigentlich abgespeckte
sind so Notebooks.
Netbooks, genau, für irgendwie 250 Stutz. Da hat es mehr oder weniger einfach eine WLAN-Karte drin und ein kleines Prozessor, damit das Ding internetfähig wird. Und der grösste Teil der Daten und Applikationen saugt man sich aus dem Netz. Das ist das Prinzip von Chrome OS. Und ich glaube, das ist ein ziemlich...
Schuss in den Ofen.
Ja, genau. Einfach ein richtiger Flop von Google. Das ist, glaube ich, etwas, was nicht so funktioniert hat. Das ist weit weg von populär.
Ja, und, also ich denke, also Chrome OS kommt erst, glaube ich. Das wird, ja. Also habe ich auch schon recht viele positive Reviews gehört, so,
okay,
was Chrome OS anbelangt. Also solche, die sogar gefunden haben, Android soll lieber in die Richtung gehen, als dort bleiben, wo sie sind.
Zum ersten Mal ist Werbung auftaucht, letzte auf diesen Chrome OS, das habe ich gelesen.
Okay.
So eingeblendet in dem Startscreen, was gewisse Leute aufgeregt hat und wo ich gefunden habe, darf man sich nicht wundern. Also, wenn man so ein Gerät bei Google, das Werbung verkauft zum Hauptgeschäft oder eigentlich als einziges Business, dann hat es da Werbung drauf.
Ich frage mich halt ein bisschen, ob das wirklich, weißt du, ob die Leute das wollen. Also, es gibt Konkurrenz von der Tablet-Seite, Smartphones, wo wir fast das Gleiche können. Dann Netbooks, wo du für wenig mehr Geld bekommst, wo aber auch offline dann kannst du dein Zeug machen.
Also
das kannst du bei Chrome ja auch zum Teil offline schaffen.
Ja, es kommt immer mehr, ja.
Du verkaufst deine Seele Google quasi für die 200 Stutz, wo du das Netbook billiger bekommst.
Also ich glaube, dort, wo es wird funktionieren, ist so an Schulen oder Unis, wo sie es jetzt anfangen zu verteilen, für relativ wenig Geld.
Und so in Businesses, also als Geschäftsrechner hat sie ja Google auch wollen positionieren und da sind sie einfach viel günstiger eventuell als richtige Notebooks und da können sie über den Preis funktionieren, aber ich sehe es auch nicht so im Moment.
Also, ja, also ich würde auch keins wählen, also sagen wir so. Aber ich würde noch sagen, mal noch abwarten, was mit
denen passiert. Meinst du, ist jetzt zu früh, um es verurteilen, um es als Flop brandmarken?
Da tust du noch mehr, oder? Da hast du ganz viel.
Ja, ich hätte noch mehr, aber wir können jetzt erst mal hören, was der Matthias noch hat.
Ich mache mich ja jetzt sowieso extrem unbeliebt gerade. Ich erwarte Brückel, weil ich sage, mein Gadget-Flop sind Android-Tablets. Man hat ja das Jahr 2011 ist so als Tablet-Jahr Ankündigung gewesen, oder man hat erwartet, da breche ich jetzt Tablet-Flut aus und sie ist eigentlich auch ausgebrochen. Aber die Androids, die haben sich nicht so können bewähren, hat es mich gedacht. Es hat so die Galaxy gegeben, die sind ja okay und alles, aber Honeycomb ist Spaco, es hat wenig Apps gegeben, die wirklich für die Tablet optimiert waren. Sie sind verhältnismäßig teuer gewesen, es hat jetzt wirklich nichts gegeben, wo da am iPad hätte können, Paroli bieten. Und mich hat es einfach gedacht, Google ist da wahnsinnig unkreativ gewesen mit dem Betriebssystem auf Tablets. Man hat ja dann auch können lesen, dass Steve Jobs das Android so wahnsinnig gehasst hat, dass er gerade den thermonuklearen Krieg dem Android hat er will erklären, weil er gefunden hat, die Googles haben ihm jetzt alles abgeschaut und alles geklaut von seinem iOS und vom iPad und so. Und also ganz von der Hand zu weisen ist es ja nicht. Also es hat, es
wobei dort ja komisch ist, dass er ja eigentlich propagiert hat, man sollte gute Sachen klauen. Und er persönlich gemacht hat. Aber jetzt sind wir in den Steve Jobs Bereich, jetzt wird es heikel. Also an anderen Stellen kann man ihm
das... müssen wir heute erdulden, weil...
Weil das kommt noch ein paar Mal,
das kommt dann wahrscheinlich noch mal.
Aber er hat gesagt, man soll von guten Leuten klauen.
Das sind hat er auch gesagt, dass er auch so gemacht hat. Also.
Ja. Und dann wiederum, wenn dann jemand anderes von ihm geklaut hat, hat das dann nicht so vertreibt.
Ja, logisch.
Naja, gut.
Das ist, ja.
Also ich glaube, man muss ihm da schon zu gut halten. Also natürlich hat der Big Xerox zum Beispiel all das mit der grafischen Oberfläche alles geklaut. Nur
ja, das ganze BSD, also das ganze Betriebssystem und iOS ist geklaut im weitesten Sinne. Also ja, nicht geklaut. Also
der Untergrund.
Ist, ja, ja.
Ich meine, ja. Wenn das... Ja, aber schau jetzt... Mac OS X ist ein erfolgreiches Desktop-Betriebssystem und von dem, wo er es geklaut hat, das ist, spielt null Rolle im grossen Markt.
Das stimmt eben genau nicht, weil ja, die sind überall darunter. Das ist verrückt am Ganzen.
Also ja, dann sind sie doch genau am richtigen Ort, dort, wo sie
sind. Ich sage nicht, das ist schlecht. Ich sage nur, er hat es gemacht.
Ja, aber er hat es weiterentwickelt. Also ich glaube, ja, ja. Dass man muss tatsächlich sagen, klauen im Sinn von Ideen sehen, die brach liegen, wo man könnte mehr daraus machen und dann wirklich etwas daraus machen. Das hat Steve Jobs tatsächlich gemacht.
Das aber ist Apple Remixen sozusagen.
Ja, ja, aber ich meine, ja. Er hat es andersrum auch gemacht. Das Notification-System und alles
das im
iOS.
Cloud.
Das ist auch wieder zurück von Android Cloud. Das ist der Witz daran, oder? Man spielt sich ja gegenseitig ue.
Oder? Und damit hättest du auch die einzige Idee genannt, die im Android drin ja. ist, die es dann zurück ins iOS
kam. Nein, es waren ein paar Sachen dort im letzten Vorstellung. Ich kann jetzt nicht mehr alle aufzählen. Aber sind
vor allem habe Sachen ich mir gewesen. Die Android-Tablets auch aufgeschrieben als Flop. Und ich bin eigentlich schon deiner Meinung, die hätten viel mehr müssen durchstarten müssen, nachdem was angekündigt war. Der einzige Hinweis darauf, den ich gesehen habe, dass das vielleicht doch mal noch funktionieren wird, ist, dass die Dinger jetzt überall verkaufen. Also in jedem Elektronikladen hast du etwa 2 oder 3 Android-Tablets zur Auswahl. Und es kann sein, dass die tatsächlich auch in ein paar Monaten, Quartal, Jahr dann zahlenmässig etwa so weit sind wie das iPad. Das kann sein.
Allein durch die Masse, ja.
Genau. Kann
ich mir auch vorstellen.
Und dass die einem so Elektronik-Discount um die Ohren hauen.
Ja, also wenn das auch durchstarten würde, dann würde ich es im Jahr auch gerne als Top durchführen. Aber für das Jahr 2011, glaube ich, ist das ja, schon so.
Ich habe mich auch nicht umsonst für ein Kindle und gegen ein Android-Tablet genau. entschieden.
Also, ich habe weniger Prügel einstecken, wieder, als ich befürchtet habe. Das ist gut, dann können wir zum Software-Top übergehen. Mit wem fangen wir an? Wieder Maggie, sollen wir das so...
Das hat sich, glaube ich, mal so eingespielt.
Es hat sich fast schon bewährt.
ja, also mein Top-Software ist eigentlich Webbrowser. Das ist mir nicht besser in den Sinn gekommen. Ich habe am Anfang überlegt, wo brauche ich die meisten Seitenfänge heutzutage auf meinem System. Und das ist eigentlich die meiste Zeit verbringe ich in diesen Webbrowser rein.
Also du meinst der Webbrowser an sich?
Ja, ich dachte, man könnte jetzt den auch mal ein bisschen... Also ich meine, das ist ja viel Arbeit, die in diesen Browsers also allgemein drinsteckt und wo es jetzt auch pusht und HTML5, wo das Thema ist und so. Und ich denke, dort wird es extrem spannend, was dort weiter passiert.
Ich habe heute gelesen, dass Chrome Hegi Firefox überholt. Ja. Ich weiß aber nicht, in welchem Rahmen.
Ja, es ist irgendeine Agentur, die das gemeldet hat.
Also bei mir ist das so, da hat Chromium auch Firefox überholt. Also
Chromium.
Chromium, ja, ja, genau. Hat Firefox überholt. Er ist einfach viel schneller. Firefox, also das, was der Firefox mal im Explorer vorausgab, nämlich dass er schnell war, das war bei mir schon lange vorbei gewesen. Der war langsam, der Firefox. Und ist jetzt abgelöst worden durch Chromium. Und das funktioniert auch recht zuverlässig.
Ich habe das auch so gemacht. Bin jetzt allerdings wieder bei Firefox zurück, einfach weil es dort ein paar Add-ons gibt, die es bei Chrome oder Chromium nicht gibt. Und das ist für mich immer noch nützlich.
Darum. Ja, das stimmt. Da fehlen manchmal ein paar.
Ja, und sonst allgemein halt Apps. Also ich habe gemerkt, dass ich viel weniger mit so grossen Programmen arbeite, sondern halt viel mehr mit kleinen Helferlis, die mir überall also auf dem Smartphone und überall helfen. Mhm. Und ich habe gemerkt, es ist nicht mehr so das grosse Software-Release gewesen, das ich gefunden habe, das ist es jetzt oder so.
Ja. Markus?
Ja, ich habe als Software-Top ein Spiel, das ich eigentlich gar nicht spiele, weil ich keine Zeit habe dafür und weil es süchtig macht. Und das ist Minecraft. Das ist, wir haben vielleicht auch schon mal davon gehabt, das weiss ich gar nicht. Das ist ja so ein Sandkastenspiel eigentlich. So eine Welt, die so klötzli-mässig aussieht. Man kann alles machen. Man kann Höhlen graben, man kann Häuser bauen, man kann Eisenbahnschienen bauen und ganze Schalter und Zeug und Sachen. Und 2010 war eigentlich das Minecraft-Jahr. Das Spiel ist, glaube ich, im 2008 oder 2009 das erste Mal erschienen.
Also noch nicht definitiv, oder? Es ist immer noch, oder ist es jetzt schon?
Es ist eigentlich immer noch eine Beta-Version, aber die wird ja ständig updated. Alle Monate gibt es wieder etwas Neues, dann regnet es auf das Mal, dann gibt es Wölfe irgendwo und so weiter. Und, aber eben 2011 war eigentlich das Minecraft-Jahr, weil Anfang 2011 hat der Entwickler, der er allein geschaffen hat, der Notch, den findet man auf Twitter und so, der hat sich 6 Mitstreiter gesucht und die sind jetzt 6 entwickeln. Offenbar ist das auch ein bisschen einträglich, die Beta zu verkaufen für $20. Und es gibt wahnsinnig viele Leute, die das spielen. Das gibt es auch jetzt auf Android und iPhone in einem Alpha-Stadium. Und je nachdem wird das vielleicht sogar auf diesen Geräten noch ziemlich einschlagen. Also Minecraft wäre mein Software-Top, womit man auch ein Spiel hätte.
Sehr schön, ja. Mein Software-Top ist etwas, was es eigentlich noch nicht gibt. Das heisst Windows 8. Ich werde entsetzt angeschaut.
Das habe ich noch halb gedacht.
Das kommt auch jedes Jahr.
Nein. Das ist das erste Mal. Weil letztes Jahr hat man es ja noch nicht gekannt.
Nein, das war Windows 7.
Ich habe ja den Developer Preview, der ist irgendwie Anfangs August gekommen, habe ich runtergeladen und installiert. Und es ist verblüffend, wie das Windows anders aussieht. Es sieht eigentlich komplett anders aus. Es hat kein Startmenü mehr. Ich habe das Startmenü ja eigentlich immer gehasst. Ich habe das für so irgendwie eine Missgeburt gehalten. Und es hat jetzt Kacheln statt Tiles, also statt, Tiles statt dem Startmenü. Es ist eigentlich für Tablets optimiert. Es läuft unter dem Motto Touch First. Also das heisst, die erste Eingabeform ist nicht mehr die Maus, sondern die Fingerbedienung. Aber man kann natürlich auch immer noch mit der Maus dran rumspielen. Es gibt das Min-Win-Konzept. Also das Windows wird irgendwie Komponenten aufgeteilt und man kann dann so verschiedene Varianten daraus ziehen. Man kann Tablet-Varianten machen, Desktop-Varianten und so der klassische Desktop, der läuft nur noch so als einzelne Kacheln und in dieser Kacheln stecken die alten Anwendungen. Und dann gibt es neue Anwendungen, die dann in Vollbild laufen und wo man kann zwei Anwendungen nebeneinander setzen, aber man hat kein Fenster mehr. Stellt sich natürlich dann auch die Frage, warum das Windows noch Windows heisst, wenn es kein Fenster mehr hat. Aber das ist eine andere Frage. Die Metro-Style-Apps heissen die, machen auch so Sachen wie automatisch speichern, Zustand sichern, dass man, wenn man sie wieder startet, genau dort kann weitermachen, wo man aufgehört hat. Man hat kein Dateisystem mehr, wo so offensichtlich in Erscheinung tritt. Also irgendwo ein Schritt in die Zukunft. Ich finde das sehr mutig von Microsoft. Ob man es dann wirklich kann brauchen, ist eine ganz andere Frage. Aber ich würde das mal einfach so als den Mut schätzen zu wissen und sagen, Microsoft will vorwärts machen.
Sie sind ja in einer komfortablen Position. Ich meine, alle anderen, die es anschiessen, die benutzen eh noch XP. Die werden es noch Jahre benutzen. Und
2014 ist fertig mit XP.
Ja, das haben sie jetzt schon etwa dreimal verlängert, oder?
Nein, ich glaube, das ist dann so, ja.
Natürlich kann man ja Windows 7 dann irgendwann vielleicht auch brauchen. Also, so dringend ist denn das nicht. Aber das klingt jetzt wahnsinnig experimentell. Ich finde es interessant, dass sie mal einen Schritt weitergehen. Du hast ja keine Mühe, um dich mit neuen Sachen anzufreunden. Aber hast du das Gefühl, dass mein Vater, der neues Windows XP benutzt, dass der dort schlagkommt auf den Windows 8?
Das wird ein bisschen ein Kulturschock sein. Also was man natürlich kann, glaube ich, das wird man schon können, das so einrichten, dass das Standard oder das Einzige, was man sieht, ist quasi die Desktop-Kacheln und dann ist es mehr oder weniger so wie vorher, außer dass es so ein paar Details anders aussieht. Ob man das alte Startmenü zurückbringen kann, das weiss ich nicht. Das ist, glaube ich, auch noch nicht klar.
Da gibt es eine App dafür.
Da gibt es aber sicher ein Zusatzprogramm oder ein Tool von Drittherstellern. Also dort, glaube ich, dort kann man sich das so einrichten. Aber das ist, man hat ja dem Microsoft ist immer vorgeworfen, sie sagen nicht so innovativ und da wagen sie etwas, das muss man, sie hätten jetzt auch noch können, fünfmal das Windows 7 so auffrischen. Wie Adobe zum Beispiel das macht, die machen 5.5-Versionen und zocken riesen Kohlen ab. Ohne jegliche Innovation finde ich mutig und für so einen grossen, das ist das, was ich damit ausdrücke. Haben wir das geschafft? Gehen wir zu der Software Flops über wieder, Mäge?
Ja, also ich bin da jetzt ein bisschen mehr auf der Meta-Ebene. Was mich am meisten genervt hat, dass ja im Softwarebereich sind die Softwarepatente. Also die Streitigkeiten, man geht immer mehr vor Gericht wegen jedem. Darf man das sagen am Radio?
Scheissdreck.
Ja.
Darf man, in dem Zusammenhang auf jeden Fall.
Ja, und jetzt fängt es ja an mit die ganze Geschichte jetzt mit Apple, Samsung, dort. Und in Amerika geht es eh schon rund. Und es ist jetzt in Amerika immer mehr ein Thema geworden. Es hat ja auch mal This American Life hat mal eine Folge darüber gemacht, über Softwarepatente. Und dass der Fang, wenn du jetzt Amerika willst, als junger Entwickler eine Bude aufmachen, eigentlich zuerst mal musst du das Anwaltsbüro konsultieren, um herauszufinden, wer jetzt echt da überall noch irgendwelche Patente drauf haben könnte. Ich glaube, es ist also in Amerika noch mehr als in Europa. In Amerika ist das kaputt, meiner Meinung nach. Das
System ist broken.
Also das, das kollabiert jetzt dann irgendwie auf irgendeine Art. Und es hindert einfach die Innovation und man könnte nicht mehr vom Fleck.
Also es wäre ja schön, wenn es kollabieren würde, aber ich fürchte, es gibt zu viele Anwälte und es gibt zu viele Anwälte, die mit dem Geld verdienen und darum kollabiert
es. Ja, aber irgendwann fängt es dann eben auch die Grossen an nerven, weil sie eigentlich nur noch Geld verlieren, weil sie nur noch vor Gericht irgendwelche Leute zahlen für irgendetwas. Und ich glaube, dann, spätestens dann fängt es dann wirklich auch alle an wehtun und dann wird dann das schon ein bisschen. Also ich meine, jetzt, man sieht ja, oder ein kleines Beispiel mit Microsoft und Android, die verdienen irgendwie 15 Franken jedem Android, der verkauft
also,
wird.
Genau, das ist so. Lustig. Microsoft verdient mehr Geld mit Android.
Also mit Windows 7
Telefon. Mit ihrem eigenen Betriebssystem und sie verdienen auch mehr Geld als Google.
Ja, eben, also es, ist so, es hat ganz lustige Auswüchse gegeben und es ist so ein Gerichtswesen und ich finde es eigentlich nur noch also auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite auch tragisch. Und ich glaube, sobald es dann anfängt, Konsumenten treffen, wird man dann irgendwann dann auch ein bisschen hellhöriger. Also wenn dann Samsung das schafft, dass irgendein iPhone nicht mehr verkauft wird, irgendwo in der Schweiz oder in Deutschland.
Ja, es ist mehr dann umgekehrt, dass das Galaxy Tab in Deutschland nicht mehr verkauft wird, weil es zu fest nach iPad aussieht und Apple das verboten hat.
Aber das ist ja nur eins, also nur eins kann genau mal umgekehrt kommen.
Ja.
Dann, wenn dann Konsumenten dann so getroffen werden. Ich meine, das Galaxy Tab trifft jetzt einen kleinen Benutzerbereich wahrscheinlich, im Vergleich zu jetzt, wenn es ein iPhone verboten
wird. Ja, vor allem trifft es eine grosse Firma. Viel schlimmer ist es ja dann, wenn quasi kleine Tüftlerfirmen, die nicht vorig Geld haben und keine Kriegskasse für Anwälte, wenn die quasi abgewürgt werden, die also, haben eine gute Idee. Das ist dann wirklich schädlich.
Oder? Das hast du gesagt, das ist das grösste Problem, in dem ja, man tatsächlich als kleine, als Start-up das fast nicht kann abschätzen, wo gibt es Patent, wo sind Gefahren und da ist man eigentlich latent immer mit dem Damoklesschwert über dem Kopf, das ist schon so.
Ja, und du hast nur noch Firmen, die haben gar nicht, ich meine, es ist ja nicht so, man hat eine Technologie erschaffen und hat dann ein Patent drauf, sondern die Patente werden verkauft und dann hast du so Patent-Trolls, so Firmen, die eigentlich so Patent sammeln und dann einfach mal quer gehen klagen, oder? Und die haben ja eigentlich nichts, also meiner Meinung nach, nichts selber erfunden oder erreicht, sondern sie profitieren dann, indem sie es geschickt einkaufen. Und dann, muss ich sagen, ist das System
ja
nutzlos.
Da hat man das Jahr viel gehört, ja. Das ist schon so. Ich kann dir da vollkommen beipflichten. Markus?
Ja, ich erzähle dann doch mal von meinem Softwareflop, weil über das könnten wir noch stundenlang reden, über die Patentgeschichte.
Gut, wir sind wenigstens gleicher Meinung, dann geht es auch nicht so lange.
Genau, also mein Softwareflop, da bist du vielleicht nicht mehr gleicher Meinung, das ist Unity, das ist die neue Desktop von Ubuntu, das ist Ubuntu 10.10, glaube ich. Oder also 10.4, 11.10 ist es standardmäßig der Desktop, der gestartet wird. Also als Erklärung noch vielleicht, auf Ubuntu, auf sämtlichen Linuxen kann man eigentlich verschiedene Desktop-Software benutzen, also GNOME, KDE, Unity und so weiter, gibt es x davon. Und jetzt neu hat Ubuntu eben gewechselt von GNOME auf Unity. Und
ja,
Unity
es ist immer noch GNOME. Aber es ist etwas noch drüber gepappt.
Genau, und das ist dann so ein sehr vereinfachtes Ding. Es sieht ein bisschen aus, als wäre es für Touchscreens eigentlich gemacht worden. Es tut sich ein bisschen anbiedern an der Apple, wie sagt man dem eigentlich, Starterliste, die man unten dran hat bei Apple.
Dock.
Genau, es tut sich ein bisschen am Apple-Dock anbiedern. Und als ich das mein Ubuntu updated habe, hat mich das schaurig genervt. Und zwar so fest, dass es innerhalb von 5 Minuten weg ist. Und ich gesucht habe, wie schalten wir das um, wie macht man das weg. Und Ubuntu ist immerhin so, ist immerhin so gut vorbereitet, dass man eigentlich einfach vor dem Einloggen schnell ein Kreuzchen irgendwo anders setzt. Und dann ist man es los und kann mit GNOME Classic so eine Pseudo-Version vom alten GNOME weitermachen.
Wobei das wird auch in den anderen Distributionen länger mehr verschwinden, oder? Das GNOME 3, das sie jetzt eigentlich haben. Es gibt ja GNOME Shell, das ist eigentlich so ein Unity-Konkurrent, wo jetzt zum Beispiel Fedora und so drauf setzt, oder die ganze GNOME-Community. Und also ich benutze Unity seit Oktober ist das jetzt. Und mir kommt es überhaupt nicht in den Weg. Also ich sehe keinen grossen Vorteil, muss ich sagen. Aber für mich hat es auch überhaupt nicht beeinflusst in meinem Arbeiten. Also es hat für mich überhaupt nichts geändert. Und
Dann bin ich vielleicht das Gewohnheitstier. Was mich vor allem gestört hat, sind so grosse Riesen-Icons überall. Und,
ja, die verschwinden ja.
Ja, eben, das Hin und Her verschwinden, das passt mir gar nicht. Ich habe gerne meine Sachen dort, wo sie hingehören.
Und ich glaube, das sind die Leute auch... Das, was Windows schon lange hat, Fenster runterziehen, maximal Fenster rechts ziehen, rechte Hälfte ist super.
Genau, das ist okay.
Das ist das, was ich brauche.
Haben die anderen auch.
Und,
aber ich glaube, da ist schon die ganze Linux-Ubuntu-Community ist da sehr gespalten, was
also
Unity
ich habe gehört, angeht. Es gäbe extrem viel Opposition gegen das Unity.
Ja, aber ich glaube, das ist eben, das ist aber das, was man jetzt vorher mit Microsoft eigentlich auch schon angesprochen hat. Ich glaube, sobald man halt einen Schritt macht, also ich finde es auch politisch, ist das, also jetzt nicht politisch im politischen Sinn, sondern im Software-politischen Sinn, ist das sehr umstritten, auch weil sie einen eigenen Weg gehen und den Gnome Shell jetzt benutzen. Das finde ich auch, ist ein Thema, wo man darüber diskutieren kann. Weil ich finde, das ist genau die Linux-Welt, was ausmacht, dass du halt verschiedene Lösungen hast. Du entscheidest dich halt für die, die dir am besten gefällt. Und dort finde ich schon auch, es muss einfach Platz haben, auch mal eben genau einen neuen Schritt zu machen. Was jetzt Windows 8 eigentlich auch probiert, machen sie jetzt eigentlich auch.
Und ja, ich bei Ubuntu hast du ja immer die Möglichkeit, umzuschalten für etwas anderes. Also, und,
du könntest ja KDE installieren oder was auch immer.
So. Genau.
Ja. Aber ich, ja, also ich habe gefunden, es funktioniert eigentlich sehr stabil und ich bin eigentlich sehr zufrieden.
Okay, für mich ist das ein Flop.
Gut, mein Flop sind Legacy-Anwendungen. Also das heisst alte Blunder. Wir haben das XP schon genannt, das war also mein Flop letztes Jahr und es gibt immer noch das scheiß XP. Es ist 10 Jahre alt geworden dieses Jahr und es ist, glaube ich, wahrscheinlich kein Betriebssystem, nur in einem Bruchteil von diesem Bereich reingekommen. Und das blockiert einfach alles, oder? Das ist einfach, alle hocken auf dem XP und und für Innovation braucht es halt tatsächlich, dass man einmal etwas Altes über Bord wirft, sich etwas...
Ja, das merkt man an den Applikationen, ja. Oder? Also wenn du eigentlich für Windows 7... Also ich kenne mich nicht wahnsinnig gut aus in der Applikationsentwicklung in Windows, aber soviel ich weiß, hast du dort viel mehr Möglichkeiten und viel schneller und viel einfacher zu programmieren, aber weil du eben noch musst
zurückprogrammieren. Ja, das rückwärtskompatibel, oder? Also das ist einfach, das blockiert alles und ich muss auch sagen, mich kotzt der XP-Look so langsam an. Ich habe den auf einem Rechner an meinem Arbeitsplatz, wo halt das läuft.
Also wie ich sage, ich muss die ganze Zeit auf die Aufnahme Software schauen, die auf XP läuft.
Genau, hier im Studio läuft auch noch XP, aber ich habe es im Rücken, darum stört es mich nicht so. Internet Explorer 6 ist ja auch noch mal so etwas, oder? Der läuft, ich habe ihn extra noch mal angeschaut. 8% Nutzeranteil weltweit, China mehr wieder 25%, in der Schweiz immerhin noch 1,9%, 2011 von 12% auf 8% gesunken weltweit, aber das Teil gehört eigentlich weg, oder? Also es gibt keinen Grund mehr, das heute noch zu brauchen und es müsste einen Mechanismus geben, dass man das den Leuten austreibt, oder halt, ja.
Dass es einfach nicht mehr läuft, eines Tages.
Es ist doch auch spannend, woher kommen die Statistiken mit den 8%, weil wenn du denkst, auf so Technologie setzen, kann es ja eigentlich nicht sein. Woher kommen die, also wo messen sie die?
Das sagt Microsoft selber, die wollen den Browser selber weg haben und auf dem IE Countdown oder irgendwie so heisst die Webseite, wo das
aber dann messen sie das via Betriebssystem eigentlich in dem Sinn.
Wie viele Installationen
auch über den Browser, wie heisst er, der Identifier, nein, irgendwie der Browser.
Der User Agent.
User Agent,
also genau. Du kannst ja quasi, wenn...
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute, Webseiten, die den IE6 haben, gar nicht auf dem Netz unterwegs sind.
So, das ist dann meine Theorie. Dann ist ja auch wurscht, wenn sie damit nicht surfen.
Und darum habe ich das Gefühl, die messen das eher an den Installationen an all den...
Ich nehme an, dass das schon im Netz messen und du könntest wahrscheinlich die gleichen Auswertungen auf kleinen Webseiten machen oder auf irgendwelchen Webseiten, dann wirst du wahrscheinlich zum Ähnlichen kommen. Ich finde das bei den Browsern jetzt weniger schlimm, weil dort kann man auch sagen, gut, auf die paar Leute, die jetzt noch mit Internet Explorer 6 unterwegs sind, auf die verzichten wir jetzt halt, dass die unsere Seite
aber richtig sehen. Aber das könnte zum Beispiel in SBB, glaube ich, jetzt genau nicht, weil wahrscheinlich sind es genau die Leute, die dann halt mal im Fall
dann klopft man denen halt eine Meldung vor das Gesicht, die heisst, du, sorry, mit Internet Explorer 6 musst du leider am Schalter
das Billett kaufen. Ja, weißt du, was sie dann machen? Dann schreiben sie an die Kummerbox und sagen, jetzt haben die eine Meldung bekommen und dann muss ich mich da wieder mit umschlagen, wenn ich das in diesem Jahr viel haben müssen. Also unter anderem auch mit mit OS X Panther zum Beispiel, wo dann auch noch so einen alten Safari drauf hat, der jetzt anfängt, auf vielen Seiten nicht mehr zu funktionieren richtig. Dann Office 2000 und all der alte Schrott, der da noch rum ist, wo du findest irgendwie, ach Gott im Himmel.
Ist denn eigentlich Lion, ist das schon draußen?
OS X? Ja, das ist im August rausgekommen.
Das sei auch ein rechter Flop.
Nein, eigentlich nicht.
Habe ich jetzt auch von ganz, also sogar von Mac-User gehört.
Ja, also es hat, nein, mich tut es eigentlich nicht. Also es hat,
funktionieren
es
ist, viele Sachen
nicht mehr. Ja, das ist immer so bei neuen Mac-Versionen, weil Apple ist radikal, oder? Die machen nicht lange mit dieser Rückwärtskompatibilität. Beim Lion haben sie die Rosetta rausgeschmissen. Das ist die, ja, das Ding, das PowerPC-Code ausgeführt hat. Für die, die nicht wissen, Apple ist ja mal irgendwie 2004, 2005 wahrscheinlich so von dem einen Prozessor auf den anderen umgestiegen. Und dann hat es so eine Systembibliothek gegeben, die das alte Zeug noch können ausführen konnte. Und die ist rausgeflogen. Und darum kann man jetzt Office 2004 und viele andere Sachen, alte Photoshop und so, nicht mehr ausführen. Das ist natürlich ärgerlich, aber es bringt die Sache letztlich voran. Ja. Genau. Machen wir doch weiter mit den Webtops. Webtops.
Ja, also ich glaube, das Jahr kommen wir eh nicht rundherum, die Cloud zu nennen in dem Zusammenhang.
Die Cloud?
Ja, ich glaube, da redet im
Moment. Also nicht iCloud,
nicht
nein, die einfach, einfach allgemein die Cloud.
Ist das nicht schon letztes Jahr eigentlich das Ding gewesen?
Ich habe das Gefühl, es ist das Jahr so richtig abgegangen, dass einfach bei jeder Präsentation mindestens dreimal das Wort muss vorkommen. Am besten ziemlich am Anfang.
Das ist halt dann, wenn die Beratungsindustrie
ja, die in den Zug aufspringt. Ich habe das Gefühl, oder? Das ist so der Begriff vom Web. Und was ich noch ein bisschen, noch ein anderes Top reinbringen, also wo ich hoffe, es wird ein Top, was ich spannend finde, was passieren wird mit der NZZ im nächsten Jahr. So mit der wie sagen wir denn? Paywall, wo sie einführen.
Genau.
Das finde ich eigentlich
sehr spannend. Also Paywall heisst, sie verstecken viel von ihren Inhalt hinter einer Zahlungsmauer, wo man dann nur noch, wenn man Geld abliefert.
Ja, eben, es ist eine sogenannte Mattered Paywall, die sie, glaube ich, einführen. Ja, das ist ähnlich, ähnlich wie New York Times eigentlich schon macht. Also man zahlt grundsätzlich, aber wenn man von Links zum Beispiel auf Artikel kommt, kann man die lesen. Also man kann die auf Social Media
twittern und so.
Genau, kann man die irgendwie verlinken und dann kann man drauf und dann darf man 2 pro Tag oder was auch immer.
Also was die iPad-App vom Dagi auch macht.
Das weiss ich nicht. Kann ich weder das eine noch das andere beurteilen. Aber ja, also das finde ich wirklich einen spannenden Ansatz. Also vor allem auch, dass sie die Online- und die Normalredaktion eigentlich zusammenlegen. Weil mir ist es genau, also ich bin Abonnent und ich will die eigentlich auch auf meinem Kindle lesen. Und die Webseite wäre eine Variante, morgen zu ziehen. Aber dort hast du nicht alle Artikel und es ist so wie, ja, ich fände das, also ich bin gespannt, wie das rauskommt. Ich freue mich eigentlich drauf, so.
Ich habe ganz klassisch eigentlich eine Software, also eine Webplattform, die ich da recht gut finde. Und zwar heisst die 500px.com. Also 500px.com. Das ist quasi, wenn Vimeo die schöne Schwester von YouTube ist, dann ist 500px die schöne Schwester von Flickr. Okay. Das ist einfach ein Foto-Upload-Portal, das irgendwie gross darauf hinweist, lade nur deine schönsten Bilder runter, nicht jeder Quatsch, nicht jedes Katzenfoto. Und es ist eigentlich wirklich recht schön, was dort für Fotos drauf sind.
Also ich darf meine Instagram-Fotos nicht hochladen.
Ah, wirklich? Hast du ein Verbot bekommen?
Nein, ich meine, dort auf Flickr mache ich das natürlich, oder? Aber wenn du sagst, nur richtige Fotos.
Nein, es steht einfach, man soll wirklich nur die besten hochladen. Und auf Flickr hat es halt doch sehr viel so ein bisschen alles, je nachdem, wie jemand halt Flickr benutzt. Und 500px hat ein bisschen zum Ziel, dass es wirklich so ein bisschen eine Sammlung der Besten ist. Ich finde es recht schön, was man dort sehen kann. Was mich ein bisschen nervt, sind so die allzu überzüchtet, überphotoshoppten Sachen. Das sieht dann irgendwann aus wie Airbrush und das finde ich dann wieder richtig eklig.
So Farbsättigung bis genau, zum Anschlagen.
Für den hat es leider auch recht viel dort, aber insgesamt eine sehr schöne Plattform.
Man zahlt aber, oder, bei 500px?
Ich glaube, es ist so irgendwie abgestuft. Ich glaube, am Anfang zahlst du nichts, also für die ersten paar.
Aber Flickr zahlst du auch, oder?
Nein, ist eigentlich gratis Basic Ding. Oder
also ja. Unbegrenzt?
Nein, dann ist es begrenzt. Ja. Und Flickr ist natürlich auch einfach vernachlässigt worden von Yahoo seit Jahren. Yahoo ist auch einfach irgendwie.
Die vernachlässigen alles.
Die alles, die haben die sich selber vernachlässigen sich auch.
Ich habe noch einen anderen ganz kleinen Tipp, der mir am Herzen liegen würde, die Webseite. Und die heisst zwar, die heisst www.360langstrasse.sf.tv. Und das ist ein Webdoku über die Langstrasse vom Schweizer Fernsehen. Das ist so ein Produkt, das rausgekommen ist, nachdem verschiedene Doc-Clips oder Kurzfilme über Leute in der Langstrasse gemacht hat. Haben wir daraus gerade auch noch ein Webdoku gemacht und die ist sehr gelungen. Also wir werden da den Link auch in die Shownotes stellen, könnt ihr mal reinschauen. Wirklich eine ganz schöne Schweizer Webdoku, wo man dann zwischendrin so kleine Filmbeiträge sieht, zum Beispiel von der Kinderkrippe, der Langstrasse, vom Tätowierer und von der Polizei, von der Polizistin, die dort auf Streifen ist.
Ich habe die gerade vorher noch gesehen, auf dem Kevins im Blog habe ich die über die gelesen. Ist, glaube ich, wirklich noch spannend. Mein Webtop wäre ifttt.com. Also das heisst if this then that. Das erklärt der Name und darum also if und dann 3ts.com. Das ist noch schwierig zu erklären, was das eigentlich ist. Ich glaube, man kann anfangen, so die verschiedenen Datenströme, die es so gibt, im Internet miteinander zu verknüpfen. Also du hast deinen Blog, du hast deine Twitter-Timeline, du hast dein Facebook, du hast deine Dropbox, du hast dein Instagram, du hast dein Google+, was gibt es denn noch alles? Du hast, es gibt noch mehr.
Evernote,
genau.
Du kannst Wetter und
das Wetter, du kannst das alles miteinander verknüpfen und eben du kannst sagen, wenn am einen Ort das passiert, dann mach am anderen Ort das. Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich einen Blogpost geschrieben habe, dann stell den automatisch aufs Facebook oder dort an oder dann vertwittere den. Oder man kann aber umgekehrt auch sagen, wenn mir jemand auf Twitter mich followt, dann sage ihm Hallo. Oder man kann sagen, was gibt es noch? Man kann, wenn ein Instagram-Foto auftaucht, kann man das automatisch auf Dropbox laden. Zum Beispiel, dass ich sage, ich muss nicht, wenn ich die Instagram-Foto mache, muss ich die nicht nachher, wenn ich die gerne möchte, haben irgendwo bei mir daheim, muss ich die nicht zusammensuchen und abladen, sondern dann macht das if this then that automatisch, dass er das dann beim Instagram holt und in meine Dropbox hier schmeißt und Dropbox synchronisiert es wieder auf meinen Kompi und dann habe ich dort. Und das ist wahnsinnig spannend und ich glaube auch so in Zukunft geschaut könnte, dass da redet man ja auch, das Jahr hat man von der Big Data geredet, oder? Das ist so als Schlagwort. Wahnsinnig grosse Datenmengen, was macht man mit denen? Spannend sind es, wenn die nicht für sich irgendwo liegen, sondern wenn die anfangen, interagieren untereinander. Und diese Seite ist eben wahnsinnig einfach. Also da muss ich nicht programmieren, da muss ich nur ein bisschen zusammenklicken. Und das ist lässig. Also ich finde, ja, das ist ein Aufsteller. Und wenn das so ein bisschen auch als Idee gilt, für was mit dem Internet noch so könnte möglich sein, dann fände ich das lässig.
Das hat es ja schon mal so von Yahoo.
Die Pipes, genau. Gegeben, die sind aber also viel komplizierter.
Viel komplizierter, natürlich. Aber auch ein bisschen, ich hätte natürlich auch ein bisschen mehr können, durch das auch natürlich.
Ja, stimmt.
Aber es ist auch sehr spannend. Also ich habe die Seite schon länger mal angeschaut und ich schaue sie immer wieder an und ich suche immer wieder einen Anwendungszweck und ich finde es immer mega cool. Aber bis jetzt habe ich für mich einfach noch keinen so... Also das Einzige, was ich jetzt mache, ich komme ein Mail über, wenn sie einen neuen sogenannten Channel aufschaltet. Dann schaue ich mal wieder, ob ich den kenne. Also Channel ist dann so eben genau so eine Datensource oder eben ein Target von der Daten. Wenn dann wieder ein neuer kommt, dann schaue ich wieder rein und
also
so.
Also ich habe jetzt das so gebraucht, ich habe noch einen zweiten Twitter-Account gehabt und habe eigentlich nicht gewusst, was ich mit dem machen soll. Und ich habe jetzt angefangen, dort drauf botmässig alles zu vertwittern, was ich irgendwo mache. Und das mache ich nicht bei meinem normalen Twitter-Account, weil das wollen vielleicht die Leute nicht unbedingt lesen, die ganze Zeit, aber dort drauf. Und dann kann ich, wenn ich finde, das will ich jetzt allen meinen Leuten, meinen Follower zur Verfügung stellen, muss ich einfach mich selber retweeten. Und das finde ich, das hat noch etwas. Es hat so eine absurde Dimension da drin, die mir noch gefällt. Und sonst das andere, was ich auch noch gut gefunden habe, ist HTML5. Da haben wir vor kurzem drüber geredet, eine ganze Sendung lang. Ich glaube, da muss man nicht mehr sagen, aber ist so auch als innovatives Ding viel wert. Dann, ja, wenn wir Tops durch haben, gehen wir zu den Flops. Was hat gefloppt bei dir?
Ich habe gemerkt, dass ich vorher gelogen habe. Ich habe nochmal eine Lehre. Ich habe nämlich kein Minus. Das ist mir nötig gefallen.
Bei den Webflops?
Nein. Okay. Ja, tut mir leid.
Und zum Beispiel Google Plus findest du noch keinen Webflop?
Nein, überhaupt nicht. Gut. Nein.
Ich auch noch nicht, aber kann noch werden.
Ich finde es schon ein Flop, aber...
Okay. Nur können wir nachher vielleicht noch ansprechen. Ich habe sonst noch einen Flop, und zwar die Bitcoins. Das ist ja die quasi so eine Kryptowährung, also eine Währung, die quasi aus Zahlenblöcken besteht, die man an hin und her schieben kann, also auf einer Art Peer-to-Peer-Netzwerk. Das ist grundsätzlich eigentlich eine interessante Idee. Es hätte vielleicht sogar funktionieren können, wenn nicht die Leute angefangen hätten, spekulieren damit und eigentlich die gegen Dollars und andere Währungen zu tauschen.
Aber kann man das jetzt schon sagen? Das ist ja so.
Ich habe einfach den Eindruck, dass die Bitcoins sind wahnsinnig gehypt worden irgendwann das Jahr. Dann ist der Tauschpreis irgendwie auf 30 Dollar gerauscht.
Dann sind sie mal gehackt worden.
Dann sind mal alle Anfänger und alle, die irgendwie Geld geleckt haben, sind den Bitcoins nachgerannt und haben Geld reingesteckt, dann sind natürlich auch die gekommen, die Interesse haben, um so Bitcoins zu klauen bei anderen, also eben die Hacker.
Aber ist das nicht zwingend, dass das passiert?
Vielleicht, aber es hat eigentlich dazu geführt, dass es eben keinen stabilen Tauschpreis gibt für die Bitcoins. Zumindest bis jetzt nicht wirklich. Vielleicht passiert das ja jetzt nach der ersten Welle so quasi.
Also stabil wird er nicht bleiben, weil das ist ja im Sinn von Bitcoin. Genau, also aber, du hast immer eine konstante Entwertung.
Genau, das System aufbauen. Aber es sollte dir quasi, wenn ich jetzt quasi ein Bäcker bin, der dir Brot verkauft für Bitcoins, dann muss ich ja das Mehl wahrscheinlich für ein paar Schweizer Franken kaufen irgendwo. Und ich muss irgendwie die Bitcoins auch tatsächlich wieder tauschen gegen Geld. Wenn aber der Tauschpreis so Schwankungen unterworfen ist, dann kann ich eigentlich mit dem nichts anfangen. Und dann werde ich wahrscheinlich keine Ware gegen Bitcoins ausliefern. Und das ist ein bisschen das Problem, weil funktioniert tut sie nur dann, wenn die Leute tatsächlich das benutzen, um einen Tausch zu machen, nicht einfach nur zum Spekulieren. Und darum glaube ich, dass quasi der Erfolg von diesen Bitcoins, dass es eben funktioniert, denen gerade das Knick wieder gebrochen hat.
Aber wäre es nicht so, dass es vielleicht dann erfolgreich wäre, wenn jetzt nicht nur so die Early Adopters, die dann auch damit rumspielen und spekulieren darauf wären, sondern die breite Masse, die es vielleicht ein bisschen konservativer nutzt und durch das auch ein bisschen austarieren dann am Schluss?
Also ich bin kein Ökonom, ich weiß nicht, was das alles heisst, was da passiert, quasi, wenn man da die Bitcoins tauscht. Ich finde es halt grundsätzlich schwierig, weil es gibt wie keinen Gegenwert für die Bitcoins. Wenn ich dir ein Banknötchen in die Hand drücke, ist der Gegenwert quasi das Versprechen vom Staat, dass das irgendwie mit Wert oder Wertschöpfung deckt ist,
das Banknötchen.
Genau, das ist quasi so drucktes Vertrauen, oder? Ja. Und das Problem ist ein bisschen, es gibt bei Bitcoins eigentlich keine Instanz, die dir einen Gegenwert verspricht.
Das Vertrauen verdient hätte.
Und darum ist es für mich grundsätzlich eine Frage, ob es funktionieren kann. Aber da diskutieren Ökonomen und Krypto-Währungsspezialisten.
Also das genau, finde ich zum Beispiel das Spannendste. Also die Technologie dahinter habe ich immer das Spannendste gefunden. Wie sie das gelöst haben mit der Kryptografie und wie sie das geschafft haben, die Transaktionen so transparent zu machen, dass du eben nicht kannst, die Transaktion absprechen. Also schon rein der Gedanke, das war für mich auch eine Spielerei gewesen, aber mega spannend, was da kryptomässig
abgegangen ist. Es war ja interessant, dass es genau in dieser Zeit gekommen ist, wo quasi von den grossen Wirtschaftskrisen, oder, wo quasi alle monetären Systeme schon ziemlich am Gewackeln sind und dann taucht so ein System auf. Und ich glaube, einen Moment lang hat es wirklich dann noch ausgesehen, als könnte das noch irgendwie der Anfang von etwas Neuem sein. Aber ich habe das Gefühl, dass das eigentlich schon wieder verpufft ist.
Aber ich glaube, im Fall, sobald das irgendwie angefangen hat, durchgestartet hat, alle Staaten sich zusammengetan und hätten das einfach verboten.
Ja, das weil könnte schon sein.
Die haben viel zu viel Angst vor so Transaktionen, die so anonym, die nicht über
ich das Schiff so und weiss auch nicht was. Terrorgesetz oder was
auch immer. Bitcoins hat in dem Sinn gar nie eine grosse Chance gehabt, um über das lustigen Experiment, also meiner Meinung nach, rauszukommen.
Also ich fände es spannend, was würde passieren, wenn es erfolgreich wäre. Das wäre wahrscheinlich noch viel schlimmer, weil dann würde es ja eigentlich so eine Schattenwirtschaft oder eine Parallelwirtschaft, so das ein Geldsystem, wo alle Regeln, wo das bisherige Geld, das klassische Geldsystem unterworfen ist, eben nicht unterworfen ist. Also dass das nicht...
Ich weiss nicht, ob es so ein grosser Unterschied ist. Letzten Endes ist es ja immer durch irgendeinen Gegenwert deckt. Also von dem unterscheidet sich es ja nicht. Es gibt ja bisher auch irgendwelche freie Währungen, die in Teilregionen angenommen werden, oder du kannst mit Bier zahlen oder was weiß ich.
Was halt anders ist, du hast ja nicht eine Nationalbank zum Beispiel dahinter, wo, also ich bin da auch zu wenig Ökonom, aber wo das probiert zu steuern und Inflation und was, sondern durch das, wie das konstruiert ist, hat das einen genauen Abfolge, also du findest genau raus, wie, also irgendwann hört es ja auf. Es ist ja vorgesehen, dass es nicht mehr Bitcoins gibt. Oder? Die werden produziert, nach bis nach, und es hat wie so eine Grenze. Und das ist wie alles vorhersehbar. Also du weißt eigentlich, du kannst nicht, das ist nicht ein System dahinter, das politisch währungspolitisch Einfluss nehmen
kann. Währungspolitisch halt anders, nicht, aber oder? Es kann natürlich quasi von der Masse, vom Gewusel, von den Menschen, wird es natürlich beeinflusst. Also wenn ich auf einmal sage, ein Brot kostet bei mir jetzt neu zwei Bitcoins statt eins, dann wird die Währung auch beeinflusst.
Auf die Welt, weil es hat eigentlich innerhalb des Systems ist ein Bitcoin sehr berechenbar, wie viel Wert das hat. Das Problem ist dann dort, wenn es anfängt, in den Markt rauszugehen. Und also so, wie ich jetzt das verstanden habe. Also ich
bin ja, aber eben, du willst ja ein Bezahlsystem, damit du etwas machen kannst in der realen Welt.
Ich glaube, das hat dann...
Nicht mal Linden-Dollars tauschen.
Ja, das gibt es bei
Okay, Welt, also ich habe das so ein bisschen als Flop genommen. Nicht, weil ich das so möchte, sondern weil ich das so erlebt habe.
Ja, also das ist sicher...
Genau. Und Google Plus ist bei mir auch noch ein bisschen irgendwo drin bei den Flops.
Ja, ich kann ja sagen, bei mir ist der Flop, weil ich irgendwie, ich habe am Anfang, als es gestartet ist, habe ich ihm ein gewisses Wohlwollen entgegengebracht und dann irgendwie habe ich gemerkt, hat es bei mir dann so angefangen. Also ich brauche es immer noch so ein bisschen, aber es nützt mir nicht wahnsinnig viel. Und dann hat man vor kurzem mal können anfangen, so Circles zu veröffentlichen, glaube ich. Also du tust irgendwie eine Sammlung von Leuten, tust du anderen Leuten zur Verfügung stellen und dann ist es bei mir, ist meine Gefolgschaft irgendwie hochgegangen und geht täglich hoch auf, jetzt ist es irgendwie bei 400 irgendwas Leute, also viel schneller als bei Twitter jemals und ich folge denen allen zurück, weil ich finde, ja gut, folge ich ihnen halt zurück und habe da wahnsinnig viele animierte GIFs dann in meiner Timeline und so, aber irgendwie, das ist völlig unsortiert und völlig chaotisch und wenn ich das jetzt müsste für mich erschliessen, dann wäre das eine Heidenarbeit und ich weiss jetzt nicht, soll ich einfach all die Leute wieder rausrühren oder?
Ich würde oder dann halt wirklich den Stream nur von einzelnen
Servers ich schaue anzeigen, einfach oder? Dann nur den an, genau. Das ist so ein bisschen meine Lösung, aber es ist irgendwie dann so ein bisschen am Ziel vorbei, finde ich. Also,
und ich also glaube, für mich ist ich benutze die Sachen eigentlich eh immer sehr passiv, oder? Auch Twitter oder RSS-Feed oder Google Plus ist für mich eine Informationsquelle und das macht es eigentlich sehr gut. So, für mich. Es ist mehr, Twitter ist so, ja okay, 160 Zeichen ist immer ein bisschen schwierig. Manchmal klicke ich dann nicht auf den Link, weil ich das Gefühl habe, ja, es könnte noch spannend sein, aber scheiss mit Datum da drauf drücken. Und bei Google Plus hast du dann halt schon ein bisschen mehr Info, liest es oder nicht. Also es ist so...
Also ich glaube, Google hat da wirklich Chancen verschenkt. Und sie hätte müssen, statt dass ich muss jetzt die Leute in Circles einteilen, hätte man etwas müssen machen, dass die Hashtags von Twitter müssen aufwerten. Also dass du gezwungen wirst werden, mit jedem Posting das irgendwie einzuordnen.
Ja, was ich finde, was wirklich fehlt, ist, dass du wie kannst sagen, ich posten, sagen wir, in vier verschiedene Themenbereiche, oder? Und dann können die Leute sagen, ja, mich interessiert von also dir jetzt genau das.
Zwingend müsstest du irgendwie das Meta-Tags mitgeben und sagen, das ist die Kategorie oder meinetwegen die zwei
Kategorien. Ich würde auch sagen, wenn das kommt, weil ich habe auch Leute, wo ich finde, einzelne Posts finde ich extrem spannend und andere, eben wenn es dann ihre animierten GIFs von Katzen postet, dann interessiert es mich auch nicht mehr.
Wenn du jemandem folgst und der zum Beispiel in die Kategorie Fotografie tust, dann hat der ja vielleicht nicht nur Fotothemen, nein, sondern hat der auch andere Themen. Darum ist das eben postspezifisch.
Ja, ich finde auch, das ist wirklich etwas, was mega fehlt.
Und ich fände es gut, wenn man da vielleicht ein Experiment gewagt hätte, da noch ein bisschen semantisch dahinter zu gehen, dass man vielleicht versucht herauszufinden, ist das jetzt eine Newsmeldung, also noch ein bisschen auch Inhalt. Also nicht nur Themen, sondern auch auf welchem Level spielt es. Ist das eine persönliche Meinung? Ist das irgendwie ein Newsbeitrag? Ist das von der Tonalität her vielleicht auch? Ist das kritisch? Ist das sachlich? Ist das lustig? Ist das jemand, der wieder sich selber inszeniert? Oder ist das ernst gemeint? Und dann wäre es hilfreich. Ja. Dann könnte ich das so kanalisieren. Und so ist es einfach eine Flut, wo ich ab und zu per Zufall etwas finde, was interessant ist. Und meistens ist es einfach, geht es hinten raus und ist vorbei. Und das macht aber auch nichts.
Ich glaube auch, solange sie es nicht schaffen, um die vielen Leute von Facebook abzuzügeln, passiert da auch nicht wahnsinnig viel mehr. Es wird einzelne Leute geben, die dort reinschreiben. Viele, die gar nicht gehen, dort reinschauen. Dann sorgen die Einzelnen, die dort reinschreiben, sorgen dafür, dass das auch noch auf Facebook und das Gleiche auch noch auf Twitter schreiben. Und dann muss ich erst recht
nicht mehr schauen. Multipliziert sich gehen, alles nochmal. Das ist schon
und
so.
Dann schaue ich lieber auf Twitter, wo ich in kürzester Zeit kann, durch die Äußerungen von hunderten Leuten durchsausen kann, als ellenlange Posts auf Google Plus anzuschauen. Oder? Obwohl die Plattform, wie sie funktioniert, wie sie gemacht ist technisch, das finde ich recht gut.
Ich habe das Gefühl, es hat so eine kritische Masse erreicht, dass sie es nicht gerade werden spüren. Und darum muss man jetzt halt mal so... Also ich habe das Gefühl, sie haben relativ viel... Also Google hat relativ viel investiert oder setzt relativ viel auf das Google+. Plus. Und darum denke ich, muss man wie sagen, in einem Jahr halt noch mal...
Aber ich habe wirklich keinen Anreiz, um dort etwas reinschreiben.
Ja, nein, also
ich, bei den anderen Plattformen weiss also ich, wer das da zulässt und wer da ist. Ich schreibe seit Monaten nichts mehr auf das Google Plus und täglich hat es irgendwie zwei Leute, die mir dort folgen. Die haben ja gar keine Ahnung, was ich mache und was ich schreibe. Die interessiert es in dem Fall auch nicht.
Also ich schreibe vor allem dann unterhalb. Also wir haben wirklich so ein paar Leute, die drauf sind und dort funktioniert das. Und wir brauchen es relativ intensiv untereinander, dann funktioniert das gut. Und der Rest ist, glaube ich, auch. Also das muss sich irgendwie, da müssen sie noch einiges machen. Also auch die Pages, die sie jetzt gestartet haben, oder?
Die Firmenseite.
Das ist auch ein absoluter Witz, oder? Ich verstehe nicht, wie sie die können starten und nicht so ein Multi-Admin anbringen auf den Start, oder?
Nein, also, das ist völlig absurd.
Das kann ich nicht verstehen. Also, ich habe jetzt auch für das Digitalmagazin oder so eine Page gemacht. Dann dachte ich, ja, super.
Ach, tatsächlich?
Ja, ich habe das sogar mal geschrieben, aber auch wieder auf Google Plus. Hast du es alle
gelesen? Das muss unter diesen vielen Postings untergegangen sein.
Ja, ich habe mal so eine Seite gemacht. Ja, super, jetzt kann ich euch da den Admin-Zugang
von Google Plus. Das
gibt es gar nicht. Ja. Und wie da nicht auf die Idee kommst, dass wenn du in einer Firma bist, vielleicht auch ein paar Leute, wenn einen Account
pflegen. Oder jemand mal in der Ferien ist.
Ja, so. Völlig absurd. Ja, das habe ich auch nicht begriffen.
Man kann ja das Passwort auf so ein Post-it-Zettel schreiben und dem Büronachbar überschieben, wenn es muss.
Ja, wirklich lustig. Gut.
Das war der Webflop. Hm?
Genau, ich glaube, wir sind durch. Dann kommen wir doch zu den Digital-Inhalt-Top.
Ja, da bleibe ich in der Tradition von meinem Gadget. Ich sage jetzt mal E-Books. So, ich habe die eigentlich dieses Jahr vor allem ein bisschen entdeckt. Ich habe jetzt extrem viele E-Books gekauft, obwohl ich noch keinen E-Book-Reader hatte. Aber es war super, ich konnte schon fühlen, als er dann gekommen ist.
Auf Deutsch oder auf Englisch sind die E-Books?
Ja, es sind vor allem Programmierbücher und die anderen, die Belletristik sind, sagen wir dem so, ist das so. Die sind auf Englisch.
Okay.
Also eigentlich alles Englisch. Und es sind eben auch Programmierbücher, wo ich irgendwie keine Lust mehr habe, um mein Gestell zu fühlen, aber ich schnell will lesen. Und die habe ich bis jetzt am Bildschirm gelesen und das war nicht so angenehm gewesen. Und jetzt macht das Ganze viel mehr Sinn. Jetzt habe ich so ein Device.
Und das taugt auch, um etwas nachschlagen. Programmierbücher musst du vielleicht oft schnell irgendwo etwas nachschlagen.
Also Inhalt für mich kommt das sehr gut, ja.
Okay.
Und ich habe gemerkt, eben, mir liegt es einfach nicht, ich will nicht ins Buch kaufen. Ich will nicht in den Laden gehen, um ein Buch kaufen, weil ich weiss, weil es das ich will. Und ich wollte auch nicht mir das heim schicken lassen und das dann irgendwie rumsteht, sondern ich wollte das dann auf der Platte haben und auf all meine Devices und überall dabei.
Und sofort haben.
Und sofort haben, ja. Und das ist echt cool. Also ja, da gibt es gute Seiten. Und ich kaufe es eigentlich meistens direkt bei der Flag. Also O'Reilly, Pragmatic Programmers und so. Und das kannst du dann in allen verschiedenen Versionen kannst du eins abladen. Also PDF, EPUB und Kindle.
Gut, mein digitaler Inhalt, der top ist das Jahr, das sind die gemieteten Songs. Also das sind eigentlich die Services, wo man nicht mehr Musik runterlässt und kauft.
Nein!
Sondern, Spotify.
Zum Beispiel, genau. Und Simfy. Von dem haben wir es, glaube ich, auch letztes Jahr schon in der Top-Diskussion. Jetzt ist neu eben noch Spotify dabei, wo zwar so blöd ist, dass man nur über einen Facebook-Account sich anmelden kann.
Ich also kann etwas,
was meiner Meinung nach überhaupt nicht geht, oder?
Das finde ich auch ziemlich daneben.
Aber offenbar ist der Service sehr populär und ich tue zwar keine Songs mieten, ich kaufe das Zeug, das ich gut finde, weil ich es auch noch in 100 Jahren möchte hören oder zumindest in 10. Und ich kaufe eigentlich immer Musik, ich miete die nicht und streame die auch nicht. Aber offenbar ist das ein,
ja, also ich finde es super.
Ein Bedürfnis für die Leute.
Mega Fan. Mhm. Also mir ist es so, dass ich ein Album, bevor ich es kaufe, eben auch, ich mache eine Hörprobe mit einem Album. Und ich muss mehr als 2-3 Mal hören. Und wenn ich es dann immer noch cool finde, dann kaufe ich es. Und das mache ich genau mit dem. Also ich schmeiße ganz viel in meine Playlist hier und dann höre ich das durch. Und wenn ich merke, ah, das höre ich jetzt schon wieder und schon wieder und schon wieder, dann kaufe ich es. Aber erst dann. Und ich finde das. Und auch ein neues Album kommt raus, ich wollte es gerade hören können. Ich finde es super. Und jetzt auch beim Arbeiten und mit dem Telefon, du kannst das Zeug. Spotify hat eine sehr schöne App für den Desktop auch, finde ich, auch für Linux. Und du kannst wirklich die Songs gerade über das Wi-Fi auf dein Telefon schicken, zum offline raus.
Aber nur, wenn du das kostenpflichtige Ding
hast. Ah ja, gut, ich zahle ein.
Ah, ja.
Ja, nein, also mir ist das wert. Also mir bringt es einen unheimlichen Mehrwert. Ich finde es mega cool.
Aber ich habe da eigentlich, ich kaufe meine Songs und habe da eigentlich auch etwas entdeckt, wo mir die digitalen Inhalte liefert. Und zwar eine Android-App von Amazon, die sehr handy ist. Man kann sehr viel vorhören. Es ist sehr schnell im Songs runterladen, klar, und auch auf deine Verbindung drauf an. So. Aber eine sehr benutzerfreundliche MP3-Kauf-App. Und günstig, kostet irgendwie 7 Stutz ein Album oder so. Ja. Dann muss ich es nicht zweimal hören, weißt du, dann kaufe ich es.
Ja, Musik gibt es ja auch noch, so einen Schweizer Dienst. Ich fürchte allerdings, die haben ein bisschen einen schweren Stand.
Jetzt ja, die gibt es aber auch noch nicht auf Android. Ich hätte die auch gerne mal ausprobiert.
Ja, ich denke, die sind ein bisschen spät gekommen jetzt.
Aber die könnten jetzt ja auf den Spotify-Zug auf.
Das könnte es, genau. Spotify hat sich ja geöffnet, glaube ich, gerade kürzlich mal. Gestern. Also gestern, wo wir das aufnehmen. Dann letzte Woche, wenn ihr das gehört. genau so war das. Mein digitaler Inhalt top, da habe ich zwei Sachen. Ich habe die Instacast als App für Podcasts. Ich habe eigentlich aufgehört, die im iTunes runterzuladen und synchronisieren. Funktioniert nur noch am iPhone direkt. Kannst du die abonnieren, aktualisieren, funktioniert super.
Haben wir natürlich auf dem Android schon lange.
Die gibt es wahrscheinlich auch
das
schon länger.
Genau, das ist auch ein Feature, das wir abgeschaut haben. Nämlich, du musst nicht mehr synchronisieren, auch Over-the-Air-Update und alles. Vorher hast du immer das iPhone an Seite und so schmeißen für alles und jedes.
Okay, gut.
Aber die App ist nicht von Apple.
Nein, zahlst du irgendwie, glaube ich, 2 Stutz oder so. Ist aber absolut wert.
Apple lässt es einfach neuerdings zu, dass man das auch direkt
darf. Nein, aber wieso soll es
da? Nein, das ist mega cool, auch wenn du unterwegs bist, oder? Genau. Ich höre auch Podcasts, die am Mittag rauskommen und am Abend zum
Beifahren. Ja, kannst du sie zuhause oder kannst sie im Büro aktualisieren, hast du es am Abend schon drauf. Ja. Das ist super. Und dann habe ich auch noch einen Inhalt. Dann doch einen von Leo Laporte und Tom Merritt, nämlich Triangulation.
Okay.
Heisst der. Und da geht es einfach um, das ist so ein bisschen wie wir das beim Digitalk, haben sie wahrscheinlich beim Digitalk abgeschaut. Also sie haben einfach einen Gast, der sie zweite befragt, um cool. Triangulation, also so im Dreieck.
Das ist in dem Fall auch der Tweet, oder?
Genau, auf dem Twit-Netzwerk hängt sehr davon ab, wer dort ist. Es gibt auch viele langweilige Leute, aber es gibt eben auch ein paar interessante Leute. Und da kann ich euch mal sagen, so ein paar, wo man da hören könnte. Zum Beispiel der Daniel Kottke, das ist der Employee Number One bei Apple gewesen, der dann auch keine Share Options bekommen hat und so ziemlich leer ausgegangen ist. Und der hat das aber relativ locker genommen, so ein Hippie von der ersten Zeit, der da mit dem Steve am Kiffen war und so und in den WG rein. Und das ist, und dem mal so zu hören, das ist schon noch spannend. Dann natürlich der Kevin Mitnick, Hacker, der lange im Gefängnis war, weil er so ein bisschen aus FBI verarscht hat. Folge 21 kann man hören. Sehr spannend. Der Ray Kurzweil, OCR, Pionier, Zukunftsforscher. Wahnsinnige Idee hat der, der redet ja von dieser Singularität. Das heisst dann, wenn die Computer so leistungsfähig sind, dass sie quasi den menschlichen Geist emulieren können. Plus dann natürlich die ganze Masse von Wissen, wo man in Wikipedia, wo man in Google inne hat, dem zur Verfügung steht. Der sagt, das wird irgendwie 2022 oder 2025 wird das so wie sein. Der sieht das absolut so exponentiell, auch die Entwicklung, und sagt, darum macht da auch Prognosen, genau dann passiert das. Habe ich extrem spannend gefunden. Er sagt ja, also medizinisch die nächste Revolution sind so die Nanobots, wo wir uns injizieren und durch unseren Blutkreislauf durchrennen und alles flickert, was kaputt ist und so. Und sein letztes Buch heisst, wie hat es geheissen? «I hope to live long enough to live forever». Also er hofft, dass er noch so alt wird, dass er die Revolution miterlebt, dass er ewig leben kann.
Er tut ja auch seinen täglichen Medikamentencocktail zu sich nehmen, um eben mindestens genau bis 2022 noch auf der Welt
zu sein. Also extrem fortschrittsgläubig, da kann man natürlich geteilter Meinung sein, aber zwischendurch mal das zu hören, so den Fortschrittsglauben, das ist noch spannend. Und er hat ja auch da die IBM-Maschine, die in dem Spiel, wie heisst das Spiel?
Jeopardy,
genau, gewonnen hat.
Der Watson.
Der Watson, genau, mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Der Supercomputer, der eben heutzutage, also der hat können Schach spielen, ist so eine Stufe gewesen. Und jetzt kann man auch mit Verständnis, kann man da schon sehr viel erreichen, dass ein Computer eigentlich in dem Spiel Menschen schlägt, obwohl man da muss verstehen, um was es geht und können ein bisschen um Ecken herumdenken. Das ist sehr spannend. Dann könnte man, was man auch könnte, Folge 9 übrigens, Ray Kurzweil, der Captain Crunch, John Draper, das ist ein Phone-Freak, also so ein Telefon-Hacker. Der Stephen Wolfram, mit ja. Wolfram Alpha, Mathematiker, cool. Ja. Extrem spannend, Folge 7. Das wären so meine Empfehlungen. Da. Hört das an über Weihnachten, Neujahr, wenn ihr Zeit habt. Man muss Englisch können, natürlich, aber dann wäre das sehr empfehlenswert.
Ja, und Tom Merritt finde ich auch sehr
gut. Tom Merritt ist auch ein Ruhepol gegenüber ja. manchmal ein bisschen exaltierten Leo Laporte. Aber ja, kann man hören. Kommen wir zu den Digital Flops.
Ja, ich habe da wieder E-Books.
Ah.
Ja, nein, also ich habe das Gefühl, sie rennen im Moment so ein bisschen ins, also nicht alle, aber viele, also vor allem die grösseren Verlage rennen die gleichen Probleme, wie die Musikindustrie hat.
DRM,
ja.
Verschiedene Plattformen. Genau.
Also ich habe eben vorher, da wo ich gesagt habe, wo ich es direkt kaufe, das ist recht cool, die machen das sogenannte Watermarking. Die schreiben dir einfach den Namen von dir unten auf jede Seite.
Also so wie heute bei der Musik auch, wenn du Musik kaufst, steht da irgendwo dein genau. Name drin und wenn es halt du latsch, bist genau. selber geschuld.
Genau. Das finde ich nicht wahnsinnig super, aber es stört mich nicht, weil ich kann es dann halt auf all meinen Devices, wo ich will, anschauen. Das ist so wie... Und ich habe ein bisschen Angst, dass eben die anderen, Amazon tut ja alle ihre Bücher, die du kaufst, direkt über Kindle und so, sind ja alle über DRM geschützt. Und
man kann das aber, scheint's, habe ich
ja, gehört, ja, ich habe das natürlich schon auch angeschaut, weil das mich jetzt ja auch etwas angeht. Und zwar geht es nicht so darum jetzt, sondern einfach so später, wenn du mal wirklich willst, auf ein anderes Device wechseln, verstehe ich nicht, warum ich dann alle meine Bücher verlieren sollte, die ich...
Solange du auf ein Amazon-Device wirst wechseln, wirst du das Problem
ja, nicht eben. Haben. Das ist so eine Sache. Aber ja, ich befürchte, so ein bisschen, sie rennen in die gleiche Ecke.
Da machen wir jetzt alles nochmal durch. Das ja. ist genau so.
Genau. Alle Lernprozesse ja. nochmal von vorne.
Markus?
Ja, mein Digital-Inhalt-Flop ist etwas, wo ich mich gar nicht wahnsinnig damit auskenne, aber es ist das PlayStation Network, wo das ja massive Probleme hatte. Also Leute, die PlayStation Online gamen und dort ihren Account haben. Die haben, glaube ich, dieses Jahr viel Stress gehabt mit dem. Es ist einerseits gehackt worden und wenn es mich nicht täuscht, gibt es, glaube ich, auch Spiele, die man gekauft hat, die dann plötzlich nicht mehr laufen oder so.
Das ist alles, was nur hat können passieren
und, also quasi, das ist ja ein Netzwerk, das digitale Inhalte liefert, Spiele, und darum ist das für mich ein Flop.
Berechtigt. Ich habe so zwei Digital-Inhalt-Flop, nämlich ich finde, Podcasts sind generell zu lang und würde da aufrufen, fassen da ein bisschen kürzer.
Aber du kennst und, also ich weiß nicht, ob du es auch
ja, hast. Ja, auch anderthalb oder manchmal sogar zweifach. Ja.
Super.
Aber irgendwie fände ich trotzdem so eine gewisse minimale Gesprächsführung. Und wenn man dann nicht über jedes
Wie
Thema
lange
muss.
Wir
man...
jetzt schon dran?
Ja, ist das ein guter Moment? Ist das eine gute Sendung zum
Wir sind 67 Minuten jetzt. Ja, das, aber wir machen es ja meistens. Das ist jetzt die
gut,
Ausnahme.
Bei uns ist der Vorteil, dass wir radiomässig gebunden sind. Natürlich.
Genau. Und das ist jetzt so quasi die Ausnahme, die die Regeln bestätigt.
Also ich muss sagen, ich freue mich manchmal auch, also bei gewissen Podcasts finde ich es auch cool, wirklich einfach 4 Stunden lang hören. So, es gibt manchmal so die einen, ich will es nicht bei allen, aber
nein,
die einen finde
ich,
die müssen, lang sein.
Ich würde gar nicht meinen, das musst du Regeln machen, musst gar nicht fixe Zeit, man muss einfach, müsstest das Gespür haben dafür, wenn es langweilig wird und dann müsstest du aufhören. Vielleicht wäre das jetzt gerade bei mir im Moment, dann könnt ihr das mich gerne wissen lassen, aber... Ja, also, aber das ist eigentlich gar nicht so. Das DRM bei Büchern hätte ich auch gesagt. Und dann Blu-ray wäre mein Digital-Inhalt-Flop. Das ist so ein Scheissdreck. Ich habe ja so einen. Das haben wir schon zum zweiten Mal. Aber wir sagen es vielleicht nochmal.
Beide Mal hast du zuerst gesagt.
Genau. Ich. Schreibt bitte Mails, die ihr euch belästigt fühlt wegen dem und wollt euch beklagen an mich.
Und nicht an digital.
Nein. Also die Blu-ray,
wieso findest du Blu-ray-Flop? Das ist doch super.
Ich habe die erste Staffel von der Sopranos habe ich auf Blu-ray gekauft. Weil ich, das ist eine geile Serie so über Mafia und so. Ich habe gefunden, ja, die lohnt sich auf Blu-ray zu kaufen. Und ich habe gefunden, okay, habe ich auf geschaut. Und habe die zweite Staffel wollte kaufen. Und die gibt es dann nicht auf Blu-ray. Und dann habe ich geschaut, dann gibt es irgendwie 7 Staffeln von dem Ding und die letzte gibt es dann wieder auf Blu-ray. Und dann musst du dich fragen, was für hirnrissige...
Aber da kannst du ja nicht dem Medium Schuld geben, dass die es produzieren, das mal da und mal dort drauf
bringen. Nein, was heisst, ich gebe ja nicht dem Medium die Schuld, sondern dem Umgang mit dem Medium. Und der ist ja völlig absurd. Also der ist
gut, ich kann eh nicht verstehen, dass es überhaupt noch so ein optisches Teil gibt. Also...
Ich hänge ja gar nicht an dem, aber wenn ich dann das irgendwie das, wenn ich jetzt mir in den Kopf gesetzt habe, die Sopranos in HD zu schauen, dann habe ich keine Alternative.
Streamst du die? Nicht.
Also Alternative wäre BitTorrent, aber irgendwie
aber kannst du die nicht irgendwo kaufen in
Nein, wo
HD
denn
streamen?
Auch?
Keine Ahnung. Irgendwie genau. iTunes oder so nicht?
Nein.
Nein, das ist eine Wüste in der Schweiz. Also, Film auf On Demand.
Also Film geht.
Film
geht. Nein, das habe ich gerade letztes Mal gemacht.
Aber es...
Also kommst du nicht alles
die Auswahl über, ja. ist genau. höchst bescheiden.
Ja, ja.
Genau.
Und also gerade zur Serie dann nicht. Schon gerade gar nicht.
Aber das ist auch wieder ihr Problem da mit diesen Ländern
bis
und
Netflix
Google
in die Schweiz kommt.
Und natürlich, es ist ein Übergangsschmerz von dem alten Medium zum neuen. Aber trotzdem, dass ich dann finde, wenn ich sogar willig wäre, zum Geld auszugeben für eine Blu-ray und dann aber nach der ersten Staffel muss merken, es gibt jetzt die, dann muss ich nach der ersten Staffel Blu-ray wieder auf DVD umsteigen.
Hoffen, dass Amazon endlich Streaming anbietet, weil Amazon sind, habe ich das Gefühl, sind die einzigen, die sich getrauen, immer über all die Länder hinweg Zeug einfach zu verkaufen, egal ob irgendjemand etwas sagt. Du kannst in Amerika Zeug kaufen, es kommt nicht darauf an, dort Songs kaufst du auch. Irgendwo so ein bisschen Ideen.
Wahrscheinlich haben sie auch gute Deals gemacht.
Ja, ich glaube, sie sind auch so gross, dass sie einfach können, oder? Ja. Ja, sie machen es einfach.
Genau. Und dann würde ich sagen, haben wir hier den 140. Digitalsendung Magazinsausgabe durch.
Ja, wir haben noch Aufsteiger und Absteiger.
Ja. Also du verratest jetzt ein Geheimnis, dass wir das gerade beides in einem Rutsch aufnehmen. Nein, ist schon gut, das können wir jetzt durchaus transparent machen. Wir würden jetzt da nicht so tun, als ob man nochmal würde. Also, im Podcast müsst ihr jetzt eine Woche warten für die zwei Gespäntchen hier im Studio. Ihr nehmt, wir machen jetzt dann gerade weiter. Aber für die, die jetzt so lange, eine Stunde und 12 Minuten ausgeharrt haben, plus noch das Vorher und das Nachher wird dann noch ein bisschen länger. Also ja, wir sind mal ein bisschen aus dem Rahmen gefallen. Merci fürs Zuhören und ja, bis in einer Woche.
Bis nächste Woche.
Das war es, aber nur für diese Woche, unseren grossen, epochalen, traditionsreichen Jahresrückblick mit Tops und Flops und Auf- und Absteiger aus der digitalen Welt geht noch ein bisschen weiter. In einer Woche gehört ihr die zweite Runde dann mit unseren abschliessenden Fazits zum Jahr 2011. Wenn ihr Reaktionen zu dieser Sendung habt, dann schreibt die uns auf digital@stadtfilter.ch. Braucht die Adresse auch für Reaktionen von allgemeiner Natur, für Fragen für Kummerbox Live. Wir sind da auf jeden Fall gespannt. Und ich sage also bis in einer Woche zum zweiten Teil vom Jahresrückblick. Am Mikrofon verabschiedet sich der Matthias Schüssler. Macht's gut, hebt euch Sorge, sowohl auf digitaler wie auch auf analoger Art und Weise. Tschüss miteinander.